Literadio.
Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.
Aden im Dezember. Die Stadt glitzert heute Abend, funkelt wie die Augen eines Wahnsinnigen. Auf der Bagot Street nahe St. Stephen's Green fädelt sich der Feierabendverkehr auf, glüht Bremslicht an Bremslicht, dünstet die Stadt Abgase aus allen Poren. Beschissener Stau. Fußgänger umspülen seinen Golf auf ihrem Weg ins Stadtzentrum, branden gegen diejenigen, die raus wollen aus dem Hexenkessel und nach Hause. In jedem Fenster Weihnachtsdekoration, an jeder Frau Strass oder Pailletten oder Gold oder alles zusammen. Gespräche über kabellose Kopfhörer, Gesprächsfetzen, kurze Lachsalven wechseln sich mit dem Hupen von Taxifahrern am Ende ihrer Geduld. Sie sind auf dem Weg zu Weihnachtsfeiern, zu Vorweihnachtsdrinks oder zur dezemberlichen Girls' Night Out. Unwillkürlich sucht der Steph unter ihnen. Ihren geradlinigen Gang, ihren honigfarbenen Dutt. Natürlich unmöglich, ihre Schicht hat schon begonnen. Cocktails mischen im Akkord, ihre Hände kondenswasserfeucht und rau wie Katzenzungen. Seit der Renovierung stehen sie wieder Schlange vor dem Café Onsen. Dort heißen die Barleute Mixologen und jeder Drink kostet mehr, als Steph in der Stunde verdient. Und das ist noch gar nichts. Für Samstag hat Adens Kanzlei eine Party im Cottage Garden geplant, dem neuesten Streich eines Szenewirts. Geschlossene Gesellschaft, festes Menü mit 7 Gängen, Weinbegleitung, offene Bar. 400 Kröten pro Nase, Sheila vom Empfang hat ihm das gesteckt. Nicht ohne Stolz, sie hat das Ganze organisiert. Sonst werden die Plätze im Cottage Garden Monate im Voraus verlost. Aber der Szenewirt ist auch ein Klient. Er entwickelt immer mal wieder eine Schwäche für eine seiner Mitarbeiterinnen. Lässt ihn eine abblitzen, feuert er sie. Lässt er sich das nicht gefallen, kommt die Kanzlei Hogan, Black and O'Keefe ins Spiel. Konziliant lächelnde Männer in schlichten Anzügen, die meist in Gruppen auftreten und der Klägerinnenpartei in knappen Worten darlegen, was sie erwartet, sollte es zu einem Prozess kommen. Dazu kommt es selten. Spätestens nach dem Treffen ersticken die gegnerischen Anwälte das Ansinnen der eigenen Klientin im Keim. Ein sparsamer Vergleich, Ende. Aden ist einer dieser Männer. Es gab eine Zeit, da war er stolz darauf. Nicht wegen des schmierigen Szenewirts, aber weil HBO, so nennt man sich in der Kanzlei, in der Branche nicht irgendwer ist. Auf der Klientenliste drängt sich gut ein Drittel aller Multinationals, die ihre steuerabweisenden Zelte in Dublin aufgeschlagen haben. Ein großes Glück, direkt nach dem Studium dort unterzukommen, erst recht während der Finanzkrise. Die meisten seiner Freunde sind ausgewandert, viele von ihnen noch immer in Australien oder Kanada. Er ist einer der wenigen mit genug Geld für ein eigenes Haus. Nur 2 Schlafzimmer, aber dafür im Dubliner Süden. Monkstown. Dort lebt, wer es sich leisten kann. Und Aden, das Landei mit den Ambitionen. Das Landei, das einen saftigen Bonus eingesackt hat heute beim Jahresgespräch. Den hat er sich verdient. Es war ein Rekordjahr für die Kanzlei. Die Partner seien zufrieden mit seiner Arbeit, hat ihm sein direkter Vorgesetzter Peter ausgerichtet. Er solle seinen Anteil daran ordentlich feiern am Samstag. Augenzwinkern. Schulterklopfen. Aden hat sich herzlich bedankt, Peters Hand geschüttelt und beschlossen, am Samstag nicht zu der Weihnachtsfeier zu gehen. Irgendeine Ausrede würde ihm schon einfallen. Endlich verglühen die Bremslichter. Bewegung kommt in die Kolonne. Aden lässt das Fenster nach unten surren, öffnet noch einen Knopf seines Hemdes, neigt den Kopf zur Seite und hält das Gesicht in den Fahrtwind. Noch ist die Luft zahnlos, der Winter nimmt Anlauf über dem Atlantik. Und Peter hat recht, den Bonus hat er sich verdammt nochmal verdient. Nicht wegen der Pendelei, nicht wegen der 70 Wochenstunden. Arbeit ist er vom Hof seiner Eltern gewohnt. Es ist der menschliche Dreck, durch den er seit Monaten wartet. Eigentlich nichts Neues, den gab es schon immer in seinem Beruf. Aber seit er diesen neuen Klienten betreut, beginnt der Dreck an ihm zu kleben. Liegt ihm in der Nase wie Kuhscheiße. Manchmal auch mitten in der Nacht, wenn er aufwacht. Der schwefelige Gestank von Schuld.
Herzlich willkommen bei Literadio. Ich begrüße jetzt einen Gast, der extra aus Irland, nein nicht extra, aber doch aus Irland angereist ist. Herzlich willkommen, Ellen Dunn.
Hallo Daniela.
Boomtown Blues, so der Titel des aktuellen Kriminalromanes, der bei Heimann erschienen ist. Nach Harte Landung 2017 und Schwarze Seele 2019 ist das nun der dritte Fall, wo wir Patsy Logan treffen. Und vielleicht erzählst du mal, wer ist denn jetzt eigentlich diese deutsch-irische Kommissarin namens Patsy Logan?
Ja, wer ist sie? Also sie ist ein bisschen eine Frau mit einem Fuß in verschiedenen Türen. Ihr Vater ist Ire, der schon in den 70ern ausgewandert ist und dort eben in München seine Frau, ihre Mutter kennengelernt hat. Und sie ist aber in Freilassing aufgewachsen, also direkt an der österreichischen Grenze, ist also eine Art Grenzfall selbst. Und sie arbeitet in der Münchner Polizei. Kripo ist da auch eine ziemlich erfahrene und sehr mit Instinkt gesegnete Ermittlerin. Die steckt aber einfach in einer persönlichen Krise, die sich schon länger anbahnt. Das ist ja der dritte Teil ihrer Serie und da hat sie aus dem Ende des zweiten Teils die Konsequenzen gezogen und wollte sich mal eine Auszeit gönnen. Auch von ihrer Ehe, die so ins Schwanken geraten ist, vor allem über einen unerfüllten Kinderwunsch, der hat einen Keil zwischen sie und ihren Mann getrieben hat und sie hat jetzt einfach beschlossen, sie muss jetzt mal raus und sich sammeln. Aber halt nicht nur sich sammeln, sondern auch ihr Vater hat Selbstmord begangen 1993, also schon bald 25 Jahre her. Und im Laufe der Teile davor sind da immer wieder Zweifel aufgetaucht, ob dieser Selbstmord, was es mit dem auf sich hat, ob es wirklich Selbstmord war. Und sie wollte eigentlich immer wegschauen, aber sie wurde immer wieder darauf gestoßen und im Hinterkopf hat sie auch dieses Mysterium für sich hier mal aufzulösen und da Antworten auf ihre Fragen zu suchen.
Würdest du sagen, dass Patsy Logan eine klassische Ermittlerin ist oder eben in dieser Zerrissenheit, die du gerade so angedeutet hast, schon eine besondere Persönlichkeit in diesem Beruf darstellt?
Also ich denke, Ermittlerinnen im Polizeibereich, also es ist ja doch eine Art Männerdomäne noch immer. Es gibt sicher auch genug Frauen, die da arbeiten, aber sie kämpfen halt, glaube ich, mit sehr viel Gegenwind, der ja auch entgegenschlägt, auch von den männlichen Kollegen. Und sie ist eine außergewöhnliche Frau, sie hat einen ganz starken Instinkt, aber sie verbiegt sich nicht und stößt dadurch immer wieder auf sehr starke Widerstände, auch ihrem ehemaligen Kollegen und jetzt Chef, zu dem es ja immer wieder eine schwierige Beziehung gibt. Sie ist außergewöhnlich, sie hat da auch manchmal übersinnliche Episoden, denen sie selbst nicht so richtig traut. Also sie ist alles andere außergewöhnlich, aber sie steckt halt tatsächlich jetzt wirklich in einem Karriere- oder Lebensknick, kann man fast sagen, in einer Art Lebenskrise.
Es gab da mal eine Polizistin, die arbeitete für die Kripo in München. Eine mit Vorliebe für die harten Sachen. K11, vorsätzliche Tötungsdelikte. Ihr Kollege, den sie schon seit der Polizeischule kannte, nannte sie oft die Frau der Stunde, weil sie ganz vorn dabei war bei der Aufklärungsquote, weil sie Instinkt hatte, weil sie die richtigen Fragen stellte, weil sie vom irischen Dad das Mundwerk und von der Freilassinger Mama den Killerinstinkt geerbt hatte. Leider wusste sie nicht, wann sie zu lächeln und den Mund zu halten hatte, fand so mancher im Dezernat. Das konnte wiederum der Kollege besser. Deshalb wurde der zum neuen Dezernatsleiter befördert, nachdem der Alte in den Ruhestand ging und nicht sie. Der Schreibtisch des scheidenden Dezernatsleiters war schon leergeräumt, als er ihr die Entscheidung mitteilte. Ja, alles spreche für die Polizistin. Eigentlich. Aber sie wisse ja, das Gremium. Die entscheiden, er selbst könne nur empfehlen. Leider. Sie solle sich trösten. Die Dezernatsleitung sei ein undankbarer Scheißjob. Der Druck, all die Stühle, zwischen denen man zerrieben wurde. Als glücklich verheiratete Frau Mitte 30 habe sie außerdem noch andere Perspektiven als nur die Karriere. Familie und das KL vertrugen sich ehrlich gesagt auch ganz schlecht. Da könnte die Polizistin gern mal seine Frau fragen. Es ist eine dieser Geschichten, die einem nie jemand glaubt, wenn man sie erzählt. Ich fasse sie ja selbst kaum. Aber so hat es sich abgespielt und ich mittendrin. Patricia Logan, Kriminalhauptkommissarin. Die meisten im Dezernat nennen mich Patsy und da beginnt mein Problem wahrscheinlich schon. Was ich dem Dezernatsleiter zur Antwort gegeben habe, weiß ich jedenfalls nicht mehr so genau. Was ich mit Sicherheit weiß, gelächelt habe ich dabei nicht. Fast forward. Diese reizende Anekdote war inzwischen 5 Jahre her, vielleicht auch 50. So fühlte es sich an diesem Morgen zumindest an. So weit weg von dem, was ich noch vor wenigen Monaten als mein Leben bezeichnet hätte. Es war Dienstagmorgen und anstatt in der täglichen Fallbesprechung des K11 saß ich in einem Café namens The Greasy Spoon. Anstatt in München bei meinem Mann lebte ich derzeit in Dublin bei meiner Cousine. 3 Monate Bildungskarenz, so lautete das offizielle Etikett meiner Auszeit. Was inoffiziell geredet wurde, konnte ich sogar von hier aus hören. Der Logan ist alles über den Kopf gewachsen. Die stagnierende Karriere, die kriselnde Ehe, das verlorene Kind. Dieser Fall, der ja fast ins Auge gegangen wäre, weil sie in die falsche Richtung geschaut hat. Kein Wunder, dass sie vollkommen aus dem Ruder läuft. Meinetwegen, sollten sie tratschen. Es stimmte ja auch. Die Frau der Stunde, das war einmal. Ein Korsett, das mich lange aufrecht gehalten hatte. Nachdem ich bei der Beförderung übergangen worden war, war es langsam zerfranst, egal wie sehr ich versucht hatte, es zu flicken. Mit jedem neuen Fall, mit jedem neuen Versuch, eine bessere Ehefrau im klassischen Sinn zu sein, schwanger zu werden, schwanger zu bleiben. Jetzt hing alles, was Patsy Logan bis vor kurzem ausgemacht hatte, in Fetzen an mir und zum ersten Mal atmete ich wieder. Das klingt jetzt natürlich ziemlich New Age, aber so dachte ich, während ich auf mein Frühstück wartete, eine unerhört gute Tasse Tee in Händen und hinaussah in den ebenso unerhört sonnigen, kalten Dubliner Januarmorgen. Alle außer mir schienen es eilig zu haben. Bauarbeiter in ihren Schutzwesten auf dem Weg zum zweiten Frühstück, Hipster mit ihren Schnauzbärtchen, Jutebeuteln und Mehrweg-Kaffeebechern, brasilianische Kindermädchen und die blassen kleinen Engel ihrer irischen Arbeitgeber, die Nasen triefend vor Kälte. Währenddessen Patsy Logan, hier drin im Warmen. Zwar aus dem Ruder, aber auf dem richtigen Kurs, wie ich fand. Man könnte fast sagen, entspannt. Ich hätte mir denken können, dass das nicht lange hält.
Und warum macht sie denn die Auszeit gerade in Irland? Einfach auch, weil sie dort ihre Familie oder eigentlich ihre Cousine wieder treffen möchte, zu der sie ein ganz besonderes, nahe Verhältnis hat.
Genau.
Auch, wie du schon gesagt hast, um so ein bisschen in der Vergangenheit ihres Vaters nachzuforschen, ob er denn tatsächlich tot ist oder auch nicht oder was da wirklich genau geschehen ist.
Ja, also ihre Kindheit war so davon geprägt von den Sommern und diesen Urlauben bei ihrer Großmutter. Ihre ganze Familie väterlicherseits ist eigentlich noch in Dublin und im Land. Auch ihre Cousine ist eben ein Teil davon und die irischen Familien sind ja sehr groß, sehr kinderreich. Ihr Vater hatte noch 10 Geschwister. Mhm. In der Generation der Iren ist das nichts Ungewöhnliches fast. Sie hatte auch über 20 Jahre, war sie nie in Irland. Sie hat es also sehr, ja, es war ihre Art zu verdrängen. Und durch einen Fall, das war der erste Fall, hatte Landung, der 2017 erschienen ist, kam sie durch einen Fall, der hat sie wieder nach Irland geführt zum ersten Mal. Sie hat auch einen Kollegen da kennengelernt, der ihr wirklich sehr schnell gefallen hat. Und Irland ist für sie jetzt so eine Art Flucht, aber auch sie beginnt sich mit ihrer Vergangenheit auseinanderzusetzen. Und ihre Cousine ist auch ein bisschen so ein sicherer Hafen für sie, ein emotionaler. Und den sucht sie jetzt, aber sie findet ja, zum Einlaufen hat sie ja mehr oder weniger gar keine Zeit.
Das stimmt, weil es dauert nicht lange und ihre Arbeit holt sich ein und sie ist selbst dort in Irland mit einem neuen Fall konfrontiert. Was ist geschehen?
Genau, also es wurde eine junge deutsche Praktikantin, also im deutschen Wirtschafts-Außen, einer Außenhandelsstelle, die war in der österreichischen Botschafterresidenz. Also das ist eigentlich der private Sitz des österreichischen Botschafters. Mhm. Die war da eingeladen auf ein Event und im Zuge dessen wurde diese junge Praktikantin vergiftet. Sie war aus Deutschland und das heißt natürlich, dass jetzt sowohl Deutschland als auch Österreich als auch Irland in der Ermittlung also beteiligt sind irgendwie, weil ja die Botschafterresidenz oder auch die Botschaft, das ist österreichisches Staatsgebiet. Dadurch geht es alle an, eine deutsche Staatsbürgerin, und Betsy wird da gebeten, ob sie nicht aushelfen könnte. Der Verbindungsbeamte in Deutschland, der ist gerade unabkömmlich und ihr Chef ruft sie halt an und denkt, sie die ist jetzt schon mal da, da könnte sie für uns ein bisschen schauen und die Deutschen vertreten, was ein bisschen eine gewagte Entscheidung ist, weil sie hat mit Diplomatie nicht sehr viel am Hut, ist nicht zum ersten Mal ihr Problem, aber sie landet da halt jetzt dann doch mittendrin.
Aber nicht nur, dass Patsy der Diplomatie nicht sehr mächtig ist, noch dazu diese multilateralen Verknüpfungen, die da sicher nicht einfach sind. Und dann begibt sie sich zusammen mit ihrem jungen österreichischen Kollegen, dem Sam Feuerstein, in die Ermittlungsarbeit. Und wie der Titel ja auch schon ein bisschen nahelegt, Boomtown Blues, es geht hinein in die Welt der Immobilienhaie. Und das erzählt auch ganz viel über den aktuellen gesellschaftlichen Stand in Irland. Wie sieht's da aus?
Ja, also ich denke, die Machenschaften, sage ich jetzt mal, der Immobilienfonds kennt man ja inzwischen, hat man davon gehört. Aber Dublin und Irland allgemein, ist, da kommt dazu noch, dass es sehr stark betroffen war von der Immobilienkrise 2007. Also Irland hat ja einen beispiellosen Wirtschaftsboom erfahren in den Mitte, späte 90er bis Mitte der 2000er. Und der wurde ganz stark auch getragen von Immobilientätigkeiten, vom Staat angefeuert, eine Art, ja, ein Fieber der Leute, die alle was kaufen wollen. Die Preise haben sie damals alle 5 Jahre verdoppelt, muss man wissen. Also Hauspreise. Innerhalb von 5 Jahren kostete ein Haus doppelt so viel. Und es wurde weiter angetrieben und dann kam eben diese riesige Blase und die Banken haben halt Geld sozusagen verschenkt. Da wurden Leute angerufen, wollen sie eine 500.000 aufnehmen, 0% müssen sie selbst finanzieren und die Leute wurden geradezu hineingepusht in solche Investitionen. Und als dann alles zerplatzt ist, waren die Banken pleite. Yeah. Das heißt, der irische Staat hat sich da reingestellt und hat diese Kredite alle aufgenommen und hat sie dann aber wieder weiterverkauft an andere Immobilienfonds, die aber großteils aus Amerika kamen, die teilweise auch mit Steueranreizen dazu gebracht wurden, dass sie sich hier in Irland einkaufen. Und was die gemacht haben, die haben einfach ganz viele von diesen Krediten aufgekauft und haben dann gewartet, bis die Wirtschaft wieder besser ist, die Hauspreise wieder steigen. Das ist ja nicht so stabil wie in Österreich. In Irland geht es wirklich sehr stark auf und ab. Und die haben gewartet, bis es wieder gut ging. Und dann wollten die ihr Geld sehen, weil die haben das natürlich zu großen Discounts, Rabatten gekauft.
Genau.
Als dann wieder der maximale, das ist ja deren Ziel, ist der maximale Gewinn für ihre Fonds. Und dann wurden Kredite fällig gestellt, auch an private Leute, die aber inzwischen ihre Arbeit verloren hatten. Und dadurch kam es halt zu vielen privaten Problemen. Und ich könnte da jetzt wirklich Stunden erzählen, was da alles los ist, aber um es ein bisschen einfacher auszuformulieren, es sind viele private Menschen einfach dann vor dem Nichts gestanden und haben ihr Zuhause verloren, weil sie einige Jahre einfach nicht zahlen konnten und im Rückstand waren. Und dann hieß es plötzlich so, jetzt, die haben wieder bezahlt, aber sie hatten halt Rückstände und die wurden sofort fälliggestellt. Und dann war man in den Mühlen des Gerichts sozusagen. Vor diesem Hintergrund spielt der Fall.
Und dieser Ausverkauf findet nach wie vor statt?
Ja, also die NAMA, das ist die National Asset Management Agency heißt es. Das ist eigentlich so wie eine Bank, eine Bad Bank, die sich um solche kümmert, ist aber total verstaatlicht. Und die haben damals verkauft 32 Milliarden Euro, haben die übernommen. Das ist eine riesige Summe, das war aber nur die Hälfte vom Wert. Und die haben noch immer nicht alles verkauft. Also das ist immer noch ein Unternehmen, das 200 Mitarbeiter hat, die
und ist eine, ist das größte Immobilienunternehmen Irlands.
Ja.
Aber mit dem Kapital noch von damals. Und da passieren viele Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber das ist halt, dieser Fall greift halt eine Spielart auf. Und es geht vor allem um das, was bedeutet das für die, mich und dich, ne, wenn man jetzt plötzlich hier in die Mühlen von diesen Vorgängen gerät.
Man muss ja dazu sagen, das Leben an sich in Dublin ist jetzt kein günstiges.
Nein. Sehr teuer, sehr. Mieten sind, also diese Fonds betätigen sie ja auch stark als Bauherren, werden dann eben Häuser gebaut nur für Miete, das kann sie aber dann privat niemand kaufen, also nicht so eine Anlegerwohnung, wie wir sie auch hier kennen, sondern die sind dann schon, alle 150 Wohnungen sind dann schon verkauft und die werden dann nur noch vermietet und natürlich zu einem entsprechenden Preis, den sich viele einfach auch nicht leisten können.
Ja. Ein zweiter Punkt, den ich sehr interessant fand im Roman, über diesen Kollegen, der da schon angedeutet wurde, dieser irische Kollege, kommt auch das Thema IRA wieder ins Spiel. Das ist auch etwas, woran wir alle sofort denken, wenn wir an Irland denken. Und es gibt zwar jetzt aktuell sowas wie einen Waffenstillstand, der schon einige Jahre andauert, aber trotzdem hat die IRA und die historische Vergangenheit immer noch so einen ganz langen Arm, der bis heute hineinreicht. Wie spürt man das jetzt noch?
Also in Dublin, jetzt liest man eher darüber, Belfast und Nordirland ist es noch einmal eine andere Sache. Es kommt auch sehr auf das soziale Umfeld drauf an. Also je ärmer, desto mehr sind die Menschen mit dem konfrontiert. Natürlich der Brexit hat ganz stark einen Einfluss drauf gehabt, weil der Brexit, das Thema Nordirland und Südirland, ist ja nicht zu lösen eigentlich. Also, und alle wissen, es ist nicht zu lösen, denn es ist entweder eine Grenze hier oder, also es wird ein Vertrag verletzt. Das Karfreitagsabkommen 1998 sieht ja vor, es darf keine physische Grenze geben zwischen Nordirland und der Republik Irland. Und das ist mit dem Brexit nicht möglich. Um das tanzen alle noch irgendwie herum und dann, man ist es ja inzwischen schon gewohnt, diese Narrative, je länger man sagt, auch wenn man selber weiß, dann so tun, als wären die anderen, die das nicht, als hätten sie es nicht immer schon gesagt, dass das nicht möglich ist. Es ist halt nur jetzt durch die ganzen aktuellen Ereignisse, man weiß schon immer, wo sonst hin, ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber ja, es ist ein wirtschaftliches Thema. Die ganzen Probleme mit den Kraftfahrern, die, von denen man ja auch gehört hat, von den Fehlenden. Das Problem hatte ja Nordirland nicht, weil mit Irland immer noch ein großer Austausch ist und dadurch einfach diese Knappheiten nicht hier sind. Aber politisch ist es ja auch, dass die Regierung ist schon wieder zurückgetreten. Mhm. Es wird jetzt wieder direkt regiert derzeit, wenn ich mich nicht täusche, ne? Und das ist wieder so ein unlösbares Problem, leider Gottes. Also ich wüsste jetzt auch nicht, die Quadratur des Kreises wird gesucht. Und ja, aber im Augenblick tritt alles so hinter Ukraine und alle anderen Krisen das zurück, stimmt, dass man gar nicht viel davon hört.
Ja, die Sinn Féin-Partei ist natürlich auch sehr bekannt als so der politische verlängerte Arm der IRA ursprünglich. Die haben aber tatsächlich in so 2020 eine Kehrtwende, oder nicht eine Kehrtwende, aber eine Richtungswende gemacht und stilisieren sich jetzt so als linksliberale Partei, die die soziale Gerechtigkeit als eine der großen Agenden vor sich herträgt.
Ja. Das stimmt. Ja. Auch im Süden, ne? Die Sinn Féin ist ja sehr stark auch im Süden vertreten, kämpft aber dort noch sehr stark gegen die Alten. Also ne, Sinn Féin ist ja, auch wenn der Gerry Adams nun jetzt irgendwie so im Ausgedinge ein bisschen ist und sich in den Hintergrund gestellt hat, ist immer noch die Mary Lou Donald, die ist der neue die neue Chefin. Man versucht sich halt über diese, ich würde sagen, linkspopulistischen Themen zu positionieren. Und es gibt ja auch viele Dinge, die da im Argen liegen, sage ich jetzt nur, was mit den Immobilien passiert. Und es wird einfach Irland sehr stark an die Multinationals, sage ich jetzt mal, verkauft. Also der Wohlstand Irland ist ja steht ja sehr gut jetzt wieder da, wirtschaftlich, aber das ist schon sehr stark abhängig von der Investition von den Multinationals.
Die Politik spielt zwar jetzt im Roman selber nicht direkt eine Rolle, aber eben das Interessante ist, dass diese IRA-Vergangenheit und mögliche Familienzusammenhänge, Stichwort Sippenhaftung und Ähnliches, da schon im Hintergrund immer noch laufen. Also es ist schon ein heißes Pflaster.
Ja, also das ist ein Thema, das ich hatte... Ich habe ja noch andere, neben dieser Serie, noch andere Romane geschrieben und ich habe einen Roman geschrieben, das ist mein Erstling, der heißt Wie du mir, der ist aber 2011 schon erschienen und der hat sich ganz stark mit dem Thema auch beschäftigt. Und das ist noch so, das spielt da noch so ein bisschen rein. Also das ist auch eine Figur, die als Kind in dem Roman vorkommt und jetzt als erwachsene Person auch eben so zerrissen, wie die Patsy selbst ist. Und zwischen dieser Vergangenheit oszilliert und dem dieser auch der Loyalität zur Familie und was da passiert ist, aber auch dieser Schuld und diesem Trauma. Das ist ja auch etwas, man sagt ja, ne, der Trauma ist vererbbar und genau. Auch das ist ein Thema in Nordirland. Viele Menschen sind da oben traumatisiert, wird aber viel nicht davon gesprochen, zu wenige Möglichkeiten für Therapie etc. Und die leben dann diese Dinge weiter. Man muss aber auch wissen, dass die meisten Menschen im Nordirland nicht direkt von den Dingen betroffen waren. Also es ist ein paar hundert Menschen, die wirklich aktiv an dem Konflikt mitgewirkt haben. Es gibt auch dann noch die Splittergruppen, die jetzt noch weitermachen, weil IRA gibt es ja offiziell nicht mehr. Die Ware, genau, und Continuity und da gibt es ja so viele verschiedene und die sind auch sehr radikal. Aber ich glaube, denen fehlt glücklicherweise noch der Rückhalt einfach. Es gibt Dinge, die passieren und es gibt immer wieder irgendwelche deponierten Rohrbomben oder es gab auch Anschläge, einzelne, auf Polizisten vor Jahren. Das macht dann wieder die Schlagzeilen. Also es gibt sicher noch Menschen, für die das ein alltägliches Thema ist, aber das sind sehr wenige. Und da ist auch in Irland überhaupt nichts zu spüren davon. Also natürlich, die Einheit kommt natürlich immer wieder aufs Tapet. Gerade Brexit auch ist Sinn Féin. Natürlich will dann immer eine Abstimmung. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell dazu kommt, weil es auch die finanzielle, das Irland, na, man hat ja gesehen, Ostdeutschland, Westdeutschland, wie schwer da die Vereinigung auch war.
Und wie lange das dauert.
Ne? Genau, und was für ein finanzieller Einsatz. Genau. Und Irland hat ja schon, Irland ist ja ein sehr junges Land, das ist ja heuer 100 Jahre alt, wird aber auch
wie bei uns das Burgenland.
Ja, genau. Ich weiß nicht, ob es da so Feierlichkeiten große gibt. Das wird aber in Irland relativ niedrig gehalten, allein aus politischen Gründen, um da nicht zu große, keine Ressentiments oder, weil es ist ja immer noch ein bisschen ein Stachel
natürlich
da, dass Irland nicht eine geografische und politische Einheit ist. Deswegen gibt es schon Feiern und Andenken, aber es gibt keine großen triumphalen Veranstaltungen.
Insofern auch die Frage, hoffentlich oder wird es einen vierten Fall geben, wo wir Patsy Logan wieder begleiten dürfen, ein Stück weit in ihrem Leben, weil gerade vor dem Hintergrund, ich weiß nicht, ob sie in Irland bleiben wird oder ob sie wieder zurückkehrt nach München. Auf jeden Fall dürfte sie ihre irische Vergangenheit und der irische Teil ihrer Familie auch aus diesen politischen Gründen, ich glaube, so viel kann man ein bisschen erschnuppern, weiterhin begleiten, oder?
Ja, also ich denke, die Patsy bleibt in Irland. Also es gibt es einen vierten Teil, wenn alles so geht, wie es ist, wird es geben. Und es gibt auch schon ein Thema und ich glaube auch, dass... Die irische, von Irland hört man gerade in Österreich und im deutschen Sprachraum eigentlich immer nur, wenn irgendwas von der IRA ist oder irgendwas Großes passiert. Genau. Ich denke aber, Irland hat viele gesellschaftliche Themen, die auch interessant sind, gerade wieder dieses Thema der Multinationals oder was das mit sich bringt, das wird auch im nächsten wieder ein Thema sein, wenn ich so viel schon verraten darf. Und also auch das nächste wird in Dublin bleiben.
Dann freue ich mich schon jetzt auf den vierten Fall mit der deutsch-irischen Kommissarin Patsy Logan. Boomtown Blues, so der Titel des aktuellen Romans, ihr aktueller Fall, bei Heimann erschienen. Ellen Dunn, herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung.
Hat mich gefreut. Wie gesagt, vielleicht treffen wir Patsy Logan dann wieder.
Das hoffe ich sehr.
Dankeschön.
Danke.
Literadio. Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org.